Ja, also wir sind im sechsten Tag, der relativ kompliziert ist, also kurz bisschen Wiederholung. Sie waren also am Vortag in dem Laboratorium im untersten Stockwerk, haben dort alle möglichen Essenzen angerührt, also Mineralien zerkleinert, Pflanzen zerrieben und gelöst und also alle möglichen Prozesse durchgeführt, die aber nicht näher bezeichnet werden. Und in der Nacht war der, also in der Nacht, die zum sechsten Tag hinführt, war der Christian Rosenkreuz noch draußen als einziger. Und es war zunächst einmal so eine klare Nacht, Vollmondnacht. Und dann bemerkt er aber, wie Flammen vom Horizont zukommen auf die Spitze des Turmes zu und wie sich zugleich also der Himmel verdunkelt und das vorher ganz ruhige Meer beginnt sich wild zu bewegen. Es wird also ganz düster und finster und er flüchtet sich halt schnell in den Turm hinein und schläft dann dort auch ein. Und am anderen Morgen werden sie also geweckt und bleiben aber zunächst einmal alleine dann und besprechen halt irgendwie, was das alles bedeuten soll und wie es jetzt weitergehen wird, kommen aber nicht so unbedingt auf das Richtige. Auf jeden Fall kommt dann der alte Mann, der Turmwächter eigentlich, der sie auch empfangen hat und sammelt die ganzen Gefäße ein, in denen diese Substanzen drinnen sind, die zubereitet wurden. Und dann werden gebracht Leitern, Flügel und Seile. Also diese drei Dinge. Und der Alte stellt ihnen zunächst einmal zur Wahl, welches dieser Dinge sie mitnehmen wollen, haben wollen. Also er fragt, ob gelost werden soll oder ob sie es wählen wollen. Sie sagen, sie wollen wählen. Na, dann sagt er, also es muss gelost werden. Gut, also es wird gelost. Der Christian Rosenkreuz, dem wird eine Leiter zugelost. Er ärgert sich zunächst ein bisschen, weil er denkt sich, das Seil wäre bequemer gewesen. Aber es stellt sich ja dann später heraus, dass die Leiter eh so ziemlich optimal ist. Man fragt sich natürlich gerade noch, wozu das alles gut sein soll. Da öffnet sich dann oben eine Luke, wo es also in den nächsten Stock hinaufgeht. Und jetzt ist auch klar, wozu diese Dinge notwendig sind, um da hinaufzukommen. Interessanterweise muss es ja irgendwo aber trotzdem einen anderen Aufgang auch noch geben, weil die Jungfrau Alchimia mit ihren Begleiterinnen, die ist es ja, die Luke aufmacht und da freundlich herunterschaut und sagt, kommt's herauf.
Die haben alle Flügel.
Ja, wird einmal zunächst nicht näher bezeichnet, wie die da raufgekommen sind. Also auf jeden Fall ist der Christian Rosenkreuz jetzt dann eh glücklich mit seiner Leiter, weil er merkt, die mit den Seilen zu tun haben, das ist schon ganz schön anstrengend und macht ganz schön Blasen auf den Händen. Also.
Vor allem brauchen die einen, der sie raufzieht. Also,
Seil muss einmal raufkommen, ja.
Also die von alleine.
Richtig, ja.
Der Leiter.
Also es ist also so, schließlich wurde jedem sein Seil an einen eisernen Haken gehängt. Also ich nehme an, sie haben es irgendwie so halt raufgeworfen und dann ist es oben, hat es wieder abgefangen und eingehängt in den Haken. Und aber raufklettern müssen sie jedenfalls selber. Und da sind ja alle eher schon reifere Dinge. Ich meine, wobei der Christian Rosenkreuz ist der älteste von allen, also mit seinen 80 Jahren, aber doch, es sind Könige und so, das werden also sicher keine ganz Jugendlichen sein, es sind sicher erfahrene Leute. So, in diesem nächsten Saal, im nächsten Stockwerk, sind jetzt sechs Zellen, wo sie sich jeweils zum Gebet versammeln. Sie sollen also für die Könige und Königinnen beten, einfach, also dass das Werk gelingen möge. Die, diese Zellen liegen ein bisschen höher, also über 3 Stufen geht man hinauf. Diese Zellen hängen offenbar mit diesen 6 Außentürmen zusammen, weil es ja aus eigentlich 7 Türmen, also ein zentraler und 6 Außentürme gebaut, aber innen geht das alles ineinander über. Also.
Aber sie sind ja mehr.
Ja, genau, sie sind 9 eigentlich, ja. Nicht wahr? Also irgendwo müssen in manchen Zellen 2 drinnen sein. Wird nicht näher geschildert, aber es gibt also nur die 6 Zellen. Und nachdem also das Gebet vollendet ist, wird eine kleine Tür geöffnet und 12 Männer, und zwar das sind die 12, die vorher als Musikanten da waren, die bringen jetzt ein großes Gebilde, einen großen Kasten oder was immer hinein, den jedenfalls die meisten für einen Brunnen halten, mit einem gewissen Recht, aber nichts weiter damit anfangen können, was das bedeuten soll. Und nur der Christian Rosenkreuz bemerkt also, wie im unteren Teil so eine ovale Form ist, die also groß genug ist, um die 6 Leichname der Königinnen und Könige aufzunehmen. Und er vermutet sehr stark, dass die da drinnen sind, weil er weiß ja, mit denen muss etwas getan werden. Und die ganze Sache stellt sich aber schon auch als Brunnen heraus.
Sie haben schwer zu tragen
an dem Ganzen. Also das wird auch dann später gesagt, am Ende dieser ganzen Prozedur, wenn dieser Brunnen oder was immer hinausgetragen wird, ist er wesentlich leichter. Aber dafür ist sehr schwer das, was da als Produkt dann entstanden ist. Also wie passiert das jetzt? Also die Jungfrauen begleiten also diese ganze Sache, kommen also auch herein, also die Jungfrau Alkimia mit ihren Jungfrauen, und sie selber trägt ein kleines Kästchen, das ist wichtig, und die anderen haben Zweige, kleine Ampeln, also so kleine Laternchen oder auch brennende Fackeln. Und die Fackeln übergeben sie aber den Alchemisten, und die Ampeln werden unter diesen Brunnen irgendwo gestellt, also dass er erhitzt wird. Wir haben das letzte Mal so eine schematische Zeichnung gemacht. Also der besteht auch aus mehreren Teilen dieser Brunnen. Und also ums noch einmal genau zu lesen. Also zuerst einmal die Jungfrau öffnet ihr Kästchen, das sie mitbringt, und nimmt ein in einen grünen Taft gewickeltes, rundes Ding heraus, das in den Kessel hineinkommt. Das ist ganz offensichtlich das Mohrenhaupt, also der abgeschlagene Kopf dieses Henkers, der die Königinnen und Könige geköpft hat. Und es hat aber eben auch eine alchemistische Bedeutung, eben das ist dieser Destillieraufsatz da. Das ist das Mohrenhaupt. Mohrenhaupt oder auch oft bei den Alchemisten Maurenhaupt genannt, weil das wird noch umwickelt. Entweder mit nassen Tüchern zum Beispiel, oder es wird eine Schale noch da irgendwie herumgebaut mit Kühlwasser. Es geht also um die Kühlung des Ganzen. Weil die ganze Geschichte ist ja dient der Destillation, und diese Destillation wurde aber eben verstanden als absolut geistiger Prozess, als ein Prozess der geistigen Erneuerung, wo Geistiges aus dem Stofflichen herausgelöst wird, dem Himmel ausgesetzt wird und dann aufgeladen sozusagen mit diesen Himmelskräften, mit diesen Rhythmen, die da drinnen sind, als, in reinerer und verstärkter und lebendigerer Gestalt dann herauskommt. Also das, nämlich das ist der Grundgedanke, aus dem diese Destillationsapparatur überhaupt entstanden ist.
Mhm.
Das,
ja. Nur hat diese Destillation, also die materialistische Destillation mit der Zeit zu tun.
Ja.
Während das andere, wenn man es als Sinnbild versteht, muss das ja zeitlos sein.
Ja, natürlich. Also es ist ein Bild halt einfach dafür.
Ja.
Es ist ein Bild.
Wie lang dauert die Destillation?
Die Destillation dauert so gute 2 Stunden.
Aha.
Dauert das ganze Ding, und der Christian Rosenkreuz merkt schon, was es eigentlich geht. Es sollen unten die Leichname aufgelöst werden. Und also der Brunnen fängt also dann eben zu laufen an, eben vor allem auch durch die Ampeln, von denen das Ganze erhitzt wird, also dadurch kommt der Destillationskreislauf eben in Bewegung, weil der Kessel hat an der Unterseite hat er so Haken, wo man diese Ampeln dranhängen kann, also dass das aufgeheizt wird. Und dann war noch wichtig, einige der Jungfrauen hatten Zweige mit, die mussten sie auch da in irgendwelche vorbereiteten Löcher hineinstecken, und die geben eine Veredelung in irgendeiner Weise. Und es dauert also fast 2 Stunden, dann wird langsam das immer schwächer. Wobei, ja, das Interessante ist auch, es ist also zunächst ein Rückflusskochen eigentlich, weil es gab vier Rohre eigentlich, also das ist nicht da so ganz genau gezeichnet, das ist nicht das Prinzip, die das zunächst wieder zurückführen.
Mhm.
Also im Kreislauf wird das zunächst geführt. Und erst zum Schluss, wenn das nach den 2 Stunden, wenn das aufhört zu blubbern, also wenn da offensichtlich sich nichts mehr tut, dann wird erst die reine Flüssigkeit abgelassen. Und die wird jetzt aufgefangen in einer goldenen Kugel. Also die wird befüllt mit der Flüssigkeit, die da übrig geblieben ist. Also da gibt es nun irgendeinen Hahn, da konnte man das ablassen, und die Kugel wird jetzt gefüllt. Und diese Kugel ist aber unheimlich schwer.
Ja,
die ist jetzt unheimlich schwer. Und Christian Rosenkreuz sagt, also wirklich überraschend schwer für ihre Größe, nämlich müsste sie so sein, dass sie ein einzelner Mann tragen kann, aber sie können sie also nicht einmal zu 6. oder zu 9. tragen. Also sie ist außergewöhnlich schwer. Das kommt heraus. Und sie wird aber dann von mehr Leuten also hinausgebracht. Es gibt also eine Tür, die auch irgendwo hinausgeht. Es gibt also trotzdem offensichtlich irgendeinen Weg draußen auch, aber die Alchemisten dürfen dort jedenfalls nicht hin. Und die Kugel wird also mit Mühe hinausgebracht. Die anderen Alchemisten außer dem Christian Rosenkreuz können sie überhaupt nicht viel Reim jetzt auf das Ganze machen, weil sie sich immer wundern, was hier denn geschehen soll, weil sie ja glauben, dass die Leichname im Schloss bestattet wurden. Also sie sehen das überhaupt nicht ein. Naja, jedenfalls die Kugel ist draußen, sie werden jetzt wieder eine Zeit alleine gelassen. Eine Viertelstunde. Erst nach einer Viertelstunde wird wieder der Deckel oben geöffnet. Das wiederholt sich auch immer wieder, dieses Bild, dass sie nach dem Prozess so eine Art Ruhephase haben, wo sie ganz auf sich gestellt sind, wo nichts passiert, wo ihnen niemand etwas sagt. und dann wird das nächste Loch geöffnet und dann geht es wieder mit den Leitern, mit den Seilen oder mit den Flügeln hinauf, je nachdem.
Wie meinst du, das wiederholt sich jetzt wieder?
Ja, also es wiederholt sich jetzt wieder, dass es wieder mit Seilen, Leitern...
Ach so, ja, jetzt ist eine Ruhepause.
Und jetzt ist einmal eine Ruhepause, wird wieder eine Öffnung ins nächste Stockwerk. Weil es sind ja insgesamt 7 Stockwerke. Es sind 7 Stockwerke, die, das sind also ein 7-stufiger Weg. Das, wie sehr oft bei einem geistigen Schulungsweg ist, dass zumindest der Kern der Sache 7 Stufen hat. Weil 7 ist die Zahl der Zeit irgendwo, hängt zusammen mit den 7 klassischen Planeten irgendwo, die wesentlichen Rhythmen, die für unser Sonnensystem zumindest angeben und daher in Wahrheit der Zeitfaktor sind. Was messen wir die Zeit an den Rhythmen eigentlich? Und ich meine, wir machen es natürlich halt einfach, indem wir es nur im Sonnenrhythmus ablesen, im Grunde letztlich, ich meine, wenn man es halt nicht schon da am Armband tragen oder so, aber im Prinzip ist die Zeitzählung ja nach dem Sonnenlauf hauptsächlich heute. Früher mehr nach dem Mondlauf, aber wenn man es wirklich nimmt, also für unser ganzes Sonnensystem, ist es eben namentlich die Bewegung der Planeten, die ein ganzes rhythmisches Zeitsystem oder einen Zeitorganismus ausmachen. Und das ist ja ganz wesentlich. Ist man ja jetzt auch drauf und dran, das in der äußeren Wissenschaft immer mehr zu untersuchen. Ich habe das, glaube ich, eh schon öfter erwähnt, im Chronobiologie ist mittlerweile ein großes Thema. Im Vorjahr wurde sogar ein Nobelpreis dafür verliehen, also wo die genetische Grundlage der sogenannten inneren Uhr entschlüsselt wurde, eh schon vor einiger Zeit, aber das wurde geehrt auf jeden Fall. Und da steckt nur ein unheimliches Potenzial drinnen. Weil gerade diese Rhythmen, die hängen unheimlich stark mit den Ätherkräften, mit den Lebenskräften zusammen. Und das heißt, man kann also ohne weiteres sagen, die Weisheit, die ganze Natur, jetzt die irdische Natur gestaltet, hängt mit diesen Rhythmen zusammen. Das sind die eigentlich treibende Kraft, könnte man sagen. Das ist wie eine gewaltige Symphonie, wo alles zusammenwirkt, und das gibt die Gestaltung, die sich dann widerspiegelt, nämlich bis ins Stoffliche hinein. Und das war eben den Alchemisten bewusst. Sie haben vielleicht nichts vom Begriff Moleküle oder Atome gewusst oder nicht viel gehalten davon, aber sie wussten auf jeden Fall, dass das, was an Lebenskräften im Stofflichen waltet, dass das mit den Rhythmen da draußen zusammenhängt und dass die alchemistische Kunst, also auch im äußeren Sinn, wenn man Arzneimittel oder was herstellen wird, sehr stark damit zusammenhängt, dass man diese Rhythmen da ins irdische Stoffliche hineinbringt. Und dass man, wenn man das richtig macht, zugleich auch sich selbst verwandelt. Also wenn man das mit Meditation und so weiter begleitet, dann ist es zugleich ein Verwandlungsweg für einen selber. Das heißt, ein Lebendigmachen, ein Wecken dieser lebendigen Erkenntniskräfte auch. Weil womit erkennen wir die Welt? Wir denken nach darüber. Also sicher, wir sehen sie einmal mit den Sinnen und dann denken wir darüber nach und versuchen sie zu verstehen. Und was sind die Denkkräfte? Abgestorbene Wachstumskräfte, Lebenskräfte. Nichts anderes. Also wenn man fragt, ja, wieso ist da jetzt plötzlich ein Lebewesen da, das denken kann? Ich meine, man merkt schon, ja gut, es gibt höhere Tiere, haben auch schon gewisse, sind nicht ganz so dumm, sondern sind auch wiff, aber es werden sicher nicht so wie wir überlegen. Also bewusstes Denken haben sie sicher nicht, aber sie haben Fähigkeiten. Aber wie kommt das in die Natur hinein? Ja, das liegt in den ganzen Wachstumskräften schon drinnen. Vom einfachsten Einzeller beginnen, von der einfachsten Pflanze diese Kräfte sind die Kräfte, von denen wir einen Bruchteil benutzen, um zu denken. Allerdings wird uns das erst dann bewusst, wenn wir sie zum Absterben bringen, da oben. Dann erleben wir es erst als Bewusstseinsimpuls.
Jetzt tue ich mir schwer mit der Spiegelung der Gedanken, von denen du gesprochen
hast. Ja.
Wenn man es jetzt einmal räumlich sieht, ja, dann kommt die Spiegelung von außen.
Im Grunde, ja.
Im Grunde,
ja. Ja, richtig.
Unsere Wachstumskräfte, sofern wir also sie hinaufziehen, bringst du jetzt auch räumlich, hinauf in die Kopfregion, bringt uns zum Denken. Wo kommt jetzt die Spiegelung und diese Lebensenergie, die verwandelte, zusammen?
Ja, es ist einmal so, ich meine, diese Rhythmen draußen und diese Rhythmen in uns, die also das Ätherische, also diese Lebenskräfte aufmachen, sind erstens einmal gleicher Natur. Das ist einmal das eine ist unser Ätherleib, das andere ist der große kosmische, die Ätherwelt, wenn man so will. Und unser Ätherleib ist ein im Grunde getreues Abbild dieser großen Ätherwelt. Halt ein bisschen Abbild, individuell.
Abbild oder Teil?
Beides. Mhm. Beides. Also, es ist ein Teil der gesamten Ätherwelt, aber es ist ein Teil, der eine gewisse Selbstständigkeit erlangt hat und der zugleich das Ganze widerspiegelt. Mhm. Also, das heißt, in dem Teil, das ist so wie bei einem Hologramm halt, wo ein Futzel davon letztlich das Ganze hat. Wenn du jetzt also ein Hologramm hast, das kannst du zerschneiden und jedes kleine Futzel zeigt immer noch das Gesamtbild. Zwar unschärfer, nicht so deutlich, aber trotzdem immer noch das Ganze.
Ich habe mich noch nicht beschäftigt mit dem Hologramm. Das war mir noch zu technisch.
Ja, das...
Aber das ist ein interessanter Hinweis.
Ja. Also, das ist ein gern gebrauchtes Bild eigentlich für diesen ganzheitlichen Charakter.
Das ist aber eine Lichtspiegelung, sage ich
jetzt einmal. Ja, es beruht auf einem Interferenzmuster. Also, da wird nämlich, was wird gemacht? Es wird auf einem Punkt werden einfach die verschiedensten Blickwinkel abgebildet. Auf jeden einzelnen Punkt des Hologramms werden eigentlich alle Blickwinkel abgebildet, aber als Interferenzmuster. Und aus dem kann ich sozusagen das Gesamtbild wieder rekonstruieren, und zwar im Prinzip aus jedem einzelnen Punkt, ist jetzt zu viel gesagt, aber aus jedem kleinsten Bereich. Also je kleiner der Bereich ist, desto unschärfer wird das Gesamtbild. Aber es ist immer das Gesamtbild, es ist nie so, dass es nur halt ein Ohrwaschel zeigt oder die Nase, sondern es ist immer grundsätzlich, geht von jedem Punkt das ganze Bild aus.
Bevor wir uns da verlieren, noch eine Frage zu dem Hologramm. Geht es von einem Punkt aus, diese Schwingungsmuster?
Es wird ein Interferenzbild erzeugt, also eine Überlagerung von Schwingungen. Das Ganze wird also aus vielen Positionen aufgenommen, gleichzeitig, ja. Und diese Bilder werden überlagert.
Ja.
Und zwar so, dass sie auf jeden Punkt alle Blickwinkel drauf sind, sozusagen.
Und von außen, das ist ein Prozess von außen.
Ja, genau.
Also das Hologramm ist in der Mitte. Und die Technik ist rundherum.
Genau, die ist rundherum, ja. Die ist rundherum.
Daher jetzt auch wieder nur ein bildhafter Vergleich mit dem Ätherleib. Und
ja, genau. Weil der menschliche Ätherleib eben genau diese ganzen kosmischen Rhythmen auch in sich trägt. Allerdings eben mit einer kleinen Veränderung oder Verzerrung, was man auch gut kennt aus der Chronobiologie mittlerweile, zum Beispiel um das Simpelste zu nehmen, es hat das Abbild des Tagesrhythmus drin, also der 24-Stunden-Rhythmus, der mit der Erddrehung zusammenhängt. Wir haben aber intern einen 25-Stunden-Rhythmus. Also das heißt, sie sind verzerrte Abbilder der äußeren Rhythmen. Dadurch ist es ein individueller Ätherleib, weil wenn das eh genau das gleiche wäre, dann braucht man keinen eigenen Ätherleib, dann wäre man Teil des Gesamtlebens und so sind wir selbstständiger Teil des Gesamtlebens. Also indem sich etwas herauslöst, was zwar noch verbunden ist einerseits, aber was auch das Ganze in sich widerspiegelt, aber auf individuell veränderte Weise. Leise veränderte Weise, sagen wir so. Es ist nicht so, dass ganz was anders ist, sondern es sind gerade so leise Verschiebungen drinnen, die machen es aus. Dadurch wird es was Eigenes.
Ich meine, bereits im Ätherischen. Alles nur Bilder.
Ja.
Aber wenn jetzt ein Gedanke auf zwei Menschen kommt, sagen wir der gleiche,
oder ja.
Ein gleich, passt vielleicht auch nicht, aber ein
naja,
ja, sagen wir jetzt einmal gleich.
Ja.
Es gibt ein besseres Wort sicher dafür. Aber sagen wir der gleiche Gedanke, dann denkt jeder aufgrund seiner eigenen Ätherkräfte den Gedanken dann verschieden. Nicht ganz verschieden.
Nicht ganz verschieden, aber er hat natürlich eine individuelle Nuance. Ganz genau. Ganz genau. Und eben, wenn ich aber wirklich zum Beispiel die Natur in ihrer Reinheit erkennen will, dann müsste ich auf die Ätherkräfte draußen zugreifen. Oder zumindest die synchronisieren wirklich komplett mit den Ätherkräften in mir. Weil die Gefahr ist immer so, dass sie das eigene Ätherische jetzt ein bisschen selbstständig macht und dann den Kontakt ein bisschen verliert mit dem draußen.
Du hast jetzt gesagt Natur, wenn ich sie erkennen will. Kann ich vielleicht stattdessen sagen, wenn ich der Wahrheit näher kommen will? Ja,
ja aber jetzt einmal wirklich konkret auf die Wahrheit, die zum Beispiel in den Naturgesetzen und in solchen Dingen drinnen liegt. Also die gestaltend wirkt in der Natur. Weil das Denken ist nicht einfach so irgendwas im luftleeren Raum, sondern es ist ganz konkret das, was lebendige Formen gestaltet. Und geht bis dorthin, wo es bis zum Toten abstirbt. Also zum Beispiel in kristalline Formen oder was, dann entstehen halt geometrische Gedanken. Und Geometrie ist immer zu verstehen als Bewegungsspur. Eine Gerade ist nicht ein Strich einfach, sondern es ist eine Spur, eine Wachstumsspur, wenn man so will. Und genauso ist ein Kreis etwas, was eigentlich aus der Bewegung heraus entsteht.
Aber dann, jetzt fällt mir gerade der Name Gauss ein, ist ja wurscht.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Bewegungsspur oder so,
ja,
wie ein Dreieck denke,
ja.
Ja, dann, und der Gauss hat dasselbe gedacht, dann sind es zwei verschiedene Dreiecke, weil das...
Ja, aber es steckt trotzdem die gleiche Gesamtgesetzmäßigkeit drin, die sozusagen im großen kosmischen Dreieck, wenn man so will, drinnen steckt. Die in allen Dreiecken drinnen steckt, weil derselbe Rhythmus in der Ätherwelt draußen eigentlich in seiner Urform vorhanden ist. Und in uns ist er halt ein leicht modifiziertes, ja, Abbild davon.
Aber beim Gauss ist das Dreieck schärfer, oder?
Ja.
Vielfältiger, meinetwegen.
Ja, oder? Ja, 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 bringt, der Punkt ist, die Kunst ist ja eben, das zu Bewusstsein zu bringen. Um es überhaupt zu Bewusstsein bringen zu können, dazu brauchen wir das Hirnkastl, dass jetzt diese eigentlich ununterbrochen in Bewegung sich befindliche Spur, also nehmen wir das Dreieck oder was, ja. Das Dreieck ist eigentlich nie das wirkliche Dreieck im Kosmos, in den Äther greifen, ist nicht das. Das ist nicht sowas zum Beispiel. Sondern es ist jedes Dreieck, das denkbar ist. Also zum Beispiel sowas.
Ja.
Oder es ist sowas.
Ja.
Aber es ist alles gleichzeitig und alles in Bewegung.
Ja. Aber jedes dieser Dreiecke ist ein Bild davon.
Jedes davon ist ein Bild. Nur das Einzige, was es im Kosmos nicht gibt, ist das ein einzelnes Bild davon. So, es gibt immer nur die Gesamtbewegung. Ja.
Aber ich hole mir eines dieser Dreiecke,
wenn ich ein Dreieck denke. Und das ist das, was ich mit Hirnkastel mache, dass ich jetzt eines sozusagen aus der rasanten Bewegung abstoppe und festhalte. Und der andere halt jetzt vielleicht dieses zunächst einmal fest. Also schon, dass er es als Bild einmal überhaupt hat. Und jetzt.
Und der Gauss hat es halt mehrdimensional.
Ja, ja. Und vor allem kann man dann halt Zusammenhänge erkennen, die bei allen gleich sind. Also zum Beispiel die Winkelsumme oder irgend sowas, die dann bei jedem 180 Grad ist oder was. Dann komme ich wieder ein bisschen weiter. Aber im Grunde so entstehen alle Naturformen. Es ist eigentlich im Ätherischen, es ist absolut beweglich. Also da gehen diese Formen alle gesetzmäßig ineinander über und indem es sich dem Stofflich-Physischen einprägt, wird es in die Erstarrung gebracht. Bis es dann kristallisiert im Endeffekt. Also das ist der Endpunkt dann sozusagen, wenn es wirklich kristallisiert. Dann kriege ich die Kristallformen.
Dann ist vergessen. Dann ist weg.
Naja, dann ist es als lebendige Tätigkeit weg. Ja, also zumindest da, es wirkt dann.
Na, jetzt in dem, hier, sind sie
ja, bewusst. Genau, genau.
Ist aber trotzdem noch da.
Ist noch da, ja, ist noch da. Aber dass ich es ins Bewusstsein bringe, dazu muss ich es sozusagen zum Erstarren bringen. Ich muss es eigentlich das kristallisieren lassen in mir. Das macht die Gehirntätigkeit. Die macht es aus. Und die ist aber zugleich die Todeskraft in uns. Weil ich muss die Bewegung die lebendige Bewegung abtöten. Und das heißt, es tötet aber eigentlich auch unseren Organismus ab. Das wirkt hinein, weil ich nehme etwas von den lebendigen Kräften und halte es fest.
Ja. Na gut, dann
und in dem Moment fällt es aus dem Lebendigen heraus.
Ist aus meiner Lebenskraft halt dann ja, weg.
Ja, genau.
Und dafür ist der Gewinn, das Bild.
Natürlich, ja.
Das innere Dreieck.
Genau, dafür ist der Gewinn ist das Bild.
Man muss für alles bezahlen.
Man muss für alles bezahlen, das ist das eine. Aber das zweite Problem ist, dass ich damit trotzdem nur bedingt halt an die Natur, an die wirklichen Naturkräfte herankomme, weil ich habe eigentlich immer nur die toten Futzeln und keine wirkliche Vorstellung von dem Lebensprozess. Ich meine, das ist jetzt eine Veranschaulichung, dass ich sage, diese Dreiecke, die ineinander übergehen, das ist schon ein bisschen ein Hinführen in das, aber das müsste ich jetzt wirklich bildhaft in mir erleben, wie das geht.
Naja,
und sie ausweite, zusammenziehen.
Oder ein anderer Weg, wie der Gauss, dass ich es überall anwende. Ja, das Dreieck sieht er dann in seiner Vermessung.
Ja.
Ist schon klar.
Aber ich sehe es dann trotzdem immer erst im erstarrten Zustand. Weil im Grunde ist das nur eine Hilfszeichnung, weil es gibt eigentlich diese ganzen Linien nicht, sondern ich möchte das jetzt komplett verschmieren.
Der Gauss hat dann die Möglichkeit, das zu lehren oder Bücher darüber zu
schreiben. Ja, genau.
Und wie soll ich sagen, es wirkt ja dann sogar weiter. Es ist in einer gewissen Form, beim Gauss bleibt es lebendig. Oder bei einem guten Lehrer, der das
gut es ist hat, richtig, ja.
Bleibt es lebendig.
Ja, das ist der Punkt. Also das. Aber dann muss man dann wirklich akzeptieren, dass es also aus der lebendigen Bewegung kommt und in die wieder hineingebracht werden. Ein guter Mathematiker hat das natürlich. Obwohl er auch es erst sich zu Bewusstsein bringt, wenn er es festhält, aber immer wieder in neuer Gestalt, dadurch hat er doch eine gewisse Lebendigkeit drinnen. Also das Problem ist, wenn ich dann dorthin komme, wo ich das Ganze jetzt wirklich das drauf mache, dann habe ich die Imagination und dann sehe ich das Leben wirklich selber. Da sehe ich kein einziges von den Linien mehr. Also ich müsste mir das Ganze in so rascher Bewegung vorsetzen, dass das zu verschwimmen beginnt und ich aber trotzdem die Gesetzmäßigkeit erfasse, die drinnen ist, also der Rhythmus, der drinnen ist. Das ist die unheimliche Schwierigkeit eigentlich. Aber das ist zum Beispiel das, was der Goethe in seiner Urpflanze erlebt hat. Erlebt hat, nicht nur eben ausgedacht hat.
Ja.
Weil man kann sagen, okay, da ist halt der Spross, die Platteln und so die Metamorphose, also die ganze Pflanze ist Metamorphose des Blattes. Und ich kann mir dann vorstellen, wenn also die Blätter sich verändern, dann müssen sie oben auch die Blütenblätter entsprechend verändern. Also dann geht es durch die ganze Pflanze durch und wenn da mehr sich was verdickt, dann fällt es woanders an der Stelle. Aber Imagination ist es dann, wenn ich mir das wirklich bildhaft vorstellen kann, ohne dass ich es so sozusagen mathematisch Schritt für Schritt beschreibe, sondern das Bild erlebe.
Ja, ja.
Einfach. Dann bin ich in der Imagination.
Das war der Goethe und der Gauss war
Gauss. Ja, genau.
Also jetzt zu werten,
es ist eines wie das andere, wir brauchen ja beides. Es ist der Unterschied, ist das eine bringt es also jetzt in die physische Kristallisation, was ja wichtig ist, weil sonst gibt es ja gar nichts Physisches da, und das andere steigt auf zur Imagination, also das heißt, hebt sich vom Physischen und geht zum rein Ätherischen, als Realität unabhängig vom Physischen.
Ja, und in Gauss seine Leistung geht nicht ins Ätherische?
Ja, die große Leistung von Gauss oder von guten Mathematiker ist, dass es gerade runter zum Kristallisieren bringt. Das ist die eigentliche Leistung. Dass es zum Kristallisieren bringt. Wir brauchen beide Prozesse. Wir brauchen den Prozess des Kristallisierens, also das ist der nach unten und wir brauchen den nach oben. Das ist im Grund so ähnlich wie bei der Destillation. Es gibt auch das Solve und Coagula bei den Alchemisten. Auflösen und koagulieren, also wieder verfestigen. Das muss immer wieder passieren. Und das muss immer wieder passieren. Und es gibt halt welche, die mehr im Auflösen tätig sind, und welche die mehr kristallisieren? Menschen, ja. Ja. Also der Mathematiker, der es als mathematische Formel aufschreiben kann, ist der, der es kristallisieren lassen kann. Der das, was dahinter steckt, als Lebenskraft im Bild erfasst, in der Imagination, ist der, der es auflöst sozusagen. Also der Goethe ist in dem Bereich. Aber der Punkt ist, es darf eben nicht einfach ein Fantasiebild sein, sondern es hat die exakt gleichen mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Die stecken nämlich da in der Mitte drinnen.
Ja,
die kristallisieren entweder nach unten in diese Formen oder sie lösen sich nach oben auf. Also beide nehmen eigentlich von demselben. Und der Goethe hat durchaus, obwohl er mit Mathematik nichts am Hut gehabt hat, aber gesagt, er sucht aber eine naturwissenschaftliche Anschauungsform, die so exakt wie die Mathematik ist. Und die hat er eben in dieser anschauenden Urteilskraft gefunden, wie man es auch nennt.
Man muss aber auch immer den Prozess des Auflösens und des...
Ja.
So wie jetzt in den Kolben.
Genau. Und der Punkt ist, dass der Goethe nie so weit wie der Gauss da untergeht beim Kristallisieren und der Gauss nie so weit hinauf bis zum Urbild wie der Goethe. Das ist einfach eine unterschiedliche Aufgabe, die beide haben. Ich meine, sicher irgendwann in einer fernen Zukunft wird man vielleicht beides haben können. Nicht einmal gar in so einer fernen Zukunft, weil was der Steiner schreibt die ganze Zeit oder spricht, ist genau das. Er hat die Imagination und kann es aber auch in klaren Begriffen ausdrücken. Dann ist beides zusammen. Also jedes für sich ist zu wenig, weil wenn ich nur in der Imagination bin, dann zerrinnt mir die durch die Finger irgendwo. Und wenn ich nur im Erstarken drinnen bin, dann habe ich vielleicht ein ganz tolles Einzelergebnis, aber der Gesamtzusammenhang geht verloren. Und man sieht nämlich da durchaus ja, dass auch eine gewisse Notwendigkeit vorhanden ist, eben in dieses Imaginative hineinzukommen, weil wir sind ja heute, was die Mathematik betrifft und der mathematische Hintergrund der Physik und so weiter, ist also sehr ausgefeilt. Aber immer klarer wurde, dass das seine Grenzen hat. Es gibt schon ganz simple Grenzen der Berechenbarkeit, weil schon das sogenannte Dreikörperproblem ist nicht exakt lösbar. Also Dreikörperproblem heißt zum Beispiel, dass das System Sonne, Erde, Mond. Also wenn nur die drei Dinge, also Mond bewegt sich angenommen, da so und die Dinge, Erde bewegt sich, wenn man das berechnen will, dann geht es nicht. Mhm. Es geht nur näherungsweise, es gibt Näherungslösungen, es gibt einzelne Spezialfälle, wo es sogar exakt lösbar ist, das sind aber ganz wenige. Mhm. Also zum Beispiel dann, wenn einer der Körper so winzig klein ist, dass er praktisch nicht mehr ins Gewicht fällt, dann wird das System im Wesentlichen durch zwei Körper bestimmt, die kann man exakt berechnen. Aber drei Körper ist nicht exakt berechenbar. Also
die Sonne hat,
und zwar grundsätzlich nicht.
Die Sonne hat so viel Einfluss noch auf den Mond, jetzt im Konkreten, dass es immer ein Dreikörper.
Ja.
Wenn das jetzt ein, meinetwegen die Weltraumstation ist, das ist wurscht.
Das ist wurscht, ja. Da kann ich es näherungsweise als Zweikörperproblem rechnen. Dann ist wurscht.
Also den Lauf der Raumstation, der ISS,
ja, genau.
Kann ich genau berechnen.
Kann ich jedenfalls locker für die Zeiten, solange die überhaupt existiert. Und man kann näherungsweise das System auch über Jahrtausende berechnen, ziemlich exakt. Mhm. Nur wenn man astronomische Zeiträume nimmt, also wirklich lange, ein paar Millionen Jahre, dann ist der Fehler in der Rechnung so groß wie das System selber. Das heißt, ich habe im Grunde überhaupt keine Aussage mehr.
Ja, ja.
Weil dann kommt raus, die Erde kann überall da sein, im Grunde.
Und wenn ich jetzt zurückrechne, jetzt haben Sie ja wieder so ein neues Skelett gefunden.
Ja.
Und das, ich glaube 67 Millionen Jahre, aber auch nicht genau berechnet, aber ist ja wurscht. Wenn ich jetzt 67 Millionen Jahre zurückrechne, habe ich nichts. Ist das richtig?
Ja. In Wahrheit ist das, ich meine, der Steiner gibt so oft ein Beispiel dafür, man kann ausrechnen, wie sich das Herz von Tag zu Tag verändert. Man kann, nimmt das als Beispiel. Mhm. Also man verfolge das und dann rechnen wir das vor, dann kannst du ausrechnen, wie das Herz in 300 Jahren ausschauen wird. Ja. Der Punkt ist nur, dass da halt der Mensch nicht mehr lebt und das heißt, das Herz gibt es nicht mehr. Theoretisch kann ich das ausrechnen und genauso kann ich zurückrechnen, wie das Herz vor 300 Jahren war, sozusagen. Aber das ist eben nicht realistisch.
Und das kann ja nicht realistisch sein, weil es ja wieder unvorstellbar ist.
Ja, genau.
Nur das Skelett habe ich noch. Das Zeichen sozusagen.
Ja, richtig. Richtig. Also da mit diesen ganzen Zeitangaben, das ist sehr mit Vorsicht alles zu genießen. Da ist nicht wirklich immer gesagt, dass, obwohl es absolut wissenschaftlich bewiesen ist, da muss man immer dazu sagen, es ist bewiesen auf Basis einer angenommenen Theorie. Ja. Und wenn die Theorie nicht stimmt, nutzt das ganze Messergebnis auch nichts, weil vielleicht zeigt es an so und so viele Millionen Jahre, aber das ist das anzeigt, dahinter steckt eine Theorie.
Ja.
Und wenn die nicht stimmt oder nicht ausreicht, dann ist das ganze Ergebnis zu vergessen im Grunde.
Da hat der Mensch was Tolles erfunden. Ja,
ja, genau.
Nein, ich meine es ein bisschen jetzt. Aphoristisch, sofort den Gegner, der sagt, naja, also genau stimmen die 67 Millionen.
Ja, ja, ja.
Ja, also der Mensch ist eh so, dass er dann sofort sagt, nein, das stimmt.
Ja, ja, es ist der Punkt, also, dass vieles eben gerade mit der Berechenbarkeit an seine Grenzen stoßt. Und man kann vieles simulieren. Also das heißt, das sind dann im Grunde Näherungsrechnungen, die halt mit Computern ausgeführt werden. Aber dann kommt eben bei solchen Systemen heraus, dass das, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Naturgesetze unveränderlich sind, was auch nicht unbedingt gesagt ist, aber man nimmt es halt einmal heute an, aber dann kommt das in so etwas hinein, was man deterministisches Chaos nennt. Das heißt, es ist eben nicht vorhersagbar, wie es im Detail passieren wird, obwohl man alle Gesetzmäßigkeiten kennt, die darin eine Rolle spielen. Die sind ganz exakt bekannt, aber es ist nicht vorhersehbar, wie es ist. Also ein einfaches Beispiel für eine nicht vorhersehbare Bewegung, das man machen kann, ist ein sogenanntes Doppelpendel. Ein normales Pendel ist klar, das ist ja relativ einfach. Aber wenn ihr ein Pendel habt, das jetzt nicht einfach nur gerade runterhängt, sondern wo da jetzt noch einmal und da ist der Pendelkörper und da ist er auch. Da ist also nur Gelenk. Wenn das so schwingen anfängt, innerhalb kürzester Zeit macht es die unmöglichsten Bewegungen, die nicht vorherberechenbar sind.
Okay.
Sind nicht vorhersehbar. Bei ein winzigster Unterschied von wo ich loslasse, an Tausendstel Millimeter weg, kommt was völlig anderes raus, eine völlig andere Bewegungsform raus. Also das fängt ganz witzig zu bewegen sich an. Und wenn ich das nächste Mal mache,
müsste man ja ausprobieren können.
Bitte?
Müsste man ja auch testen können.
Ja, ja,
das mit einer Schnur, mit zwei Schnüren. Und einem Knoten.
Ja, also besser ist es mit einem Stab. Mit einem Stab. Mhm.
Ja, ja.
Mit zwei Stäben ist es am besten. Mhm. Weil mit einem Seil neigt es dann eher dazu, so als, eher als Ganzes zu schwingen. Aber also mit einer starren Verbindung ist es besser. Aber dann macht es einfach ganz wilde Formen.
Das kann man exakt ja, durchtesten.
Ja.
Wenn man das ebenso wie du sagst, zweimal loslasse.
Ja.
Und das filme.
Ja, also ja, genau. Genau. Da gibt es genug Aufnahmen, auch gibt es im Internet auch genug zu finden. Also das, wo kann man auch schön, wenn man das mit einem Film oder was, wenn man da eine Lampe drauf gibt oder was. Und im Finstern das sonst aufnimmt und dann einfach nur diese Bewegung aufzeichnet. Das ist toll, das macht die wildesten Muster.
Ich werde das dem Casino Austria vorschlagen, also Casino Österreich.
Genau.
Die machen ein neues Spiel,
glaube ich. Ja, genau.
Errate, wo das die Lampe
genau. Steht. Genau. Ja, es ist.
Die haben ja jetzt Räder.
Ja.
Die Glücksräder, ja, und da muss der genau erraten, also bei welcher Zahl es steht.
Dem bleibt, ja.
Ja. Das ist natürlich, ein Rad ist schon anschaulich, aber das mit Lampen.
Ja, es ist also einfach die Bewegungsformen sind spannend einfach. Weil es sind natürlich alles verschlungene Kurven, die auch einen sehr lebendigen Eindruck dann hinterlassen, wenn man sie sich anschaut. Diese Bewegungsspuren. sind eigentlich sehr ästhetisch dann. Mhm. Aber das ist eh schon in der Mathematik ja schon jetzt lange Zeit, also die Chaosforschung oder so, also, weil in Wahrheit die allermeisten Systeme, weil bitte ein Dreikörpersystem ist ja eh schon ein Minimum eigentlich. Das ist ja schon eine Kleinigkeit im Grunde. Nimm an unseren Körper oder was, rechnen jetzt jedes Molekül, ich rede von gar kein Atom. Wenn es da das heißt, das Gesamtergebnis ist absolut nicht vorherberechenbar, es ist eben nicht berechenbar. Also das ist der Punkt. Und berechenbar wird es genau in dem Moment, wo es in diesen Aussterbensprozess hineingeht. Mhm. Wenn der genügend vorangeschritten ist, wo es sozusagen geometrisch wird, ja, dann kann ich anfangen zu zählen und zu messen.
Ja, ja.
Dann macht das einen Sinn.
Ja, ja. Und das will man ja. Deshalb werden von uns die Daten gesammelt.
Genau. Ja, ja.
Und je weniger wir dann, also je mehr wir abgestorben sind, ja, desto besser kann ich dann die Menschheit.
Desto besser kann man es berechnen. Natürlich, nur das Problem ist halt, dann wird das irgendwann zum Erstarren kommen. Das. Also, so wie nämlich das Sonnensystem oder selbst so ein Dreikörpersystem, wenn sich das alles nämlich in den Rhythmen genau ausgehen würde, sodass nach einem bestimmten Zeitraum das alles sich genau wiederholt, wäre es nicht stabil.
Ja.
Das, so weit kommt man es ausrechnen, dass es dann zumindest nicht stabil ist. Dann bricht die ganze Geschichte zusammen. Und das ist halt so auch, wenn man glaubt, man kann das Leben so ordnen, dass alles vorhersehbar und vorherberechenbar ist und alle Leute sich daran halten müssten, es wird irgendwann nicht funktionieren, weil da bricht es dann zusammen, das System. Also. Und das sind die Dinge, die aber in der Imagination erfasst werden können. Nur die kann ich dann natürlich nicht als Formel aufschreiben, ja, ich kann es nicht einmal verbal beschreiben, da komme ich auch nicht hinten nach. Das heißt, ich kann es als Bild erleben oder eben nicht erleben. Das sind die zwei Möglichkeiten.
Ich kann das Bild dann schildern.
Ich kann das Bild schildern, ja. Damit gebe ich aber schon einen gewissen Eindruck. Ich meine, es ist dann immer noch eine Übersetzung, weil wie viel das jetzt, das ist ein grüner Fleck.
Ja.
Das ist, sagt nicht sehr viel. Und in Wahrheit ist aber, wenn ich modern sage, der Informationsgehalt viel größer als das, was vorher da in den vielen Figuren sichtbar war. Das ist das Ärmliche und der scheinbar so verwaschene Fleck ist das in Wahrheit viel reichere. Aber da muss ich es eben in seiner innerlichen Dynamik erleben. Das weil in der Imagination spüre ich das trotzdem, dass diese Formen alle daraus entstehen können. Aber eben trotzdem, ohne dass ich jetzt eine festhalte, das ist das Schwierige heute.
Und das Gegenbild dazu, ja,
ja,
ist dann der Mensch, der überhaupt keine Ahnung von den Dreieck hat und auch sich gar nicht darum bemüht, ja,
ja.
Der hat dann die Kraft der keinen Ahnung. Ja. Der stellt dann auch so ein Bild hin.
Ja, ja, ja. Ja, ja, genau.
Nur ist nichts.
Genau.
Das ist seines. Ja.
Ja, genau. Aber und eben der, aber jetzt wirklich bewusst die Imagination erlebt, der kann das sozusagen zusammenschauen auch irgendwo, beides. Und kann es auch dann daher in der abstrakten, abgedeuteten Form schildern, dass zumindest das irgendwie kommunizierbar ist, auch wenn es nicht das Ganze wiedergibt, aber es ist doch aus der Gesamtgesetzmäßigkeit herausgestaltet. Und
muss es den anderen, den anderen Menschen auch geben, als Gegenbild jetzt zu dem, der das erlebt und davon berichtet? Muss es den geben, der sagt, ich weiß eh alles. Ja. Muss es denn geben? Wahrscheinlich schon. Als Gegenbild.
Naja. Ja, sagen wir so, ich meine, die Menschen unterscheiden sich halt erstens einmal darin, dass manche mehr zu der Seite neigen, manche mehr zu der. Und die wirkliche Zusammenschau beider Seiten hast, wenn du da wirklich die Mitte halten kannst. Das ist das Schwierige. Ich meine, das ganze alte Hellsehen oder was ist für mich in dem Bereich. Da kommen wir halt ins Luziferische Agenturen. Auch. Und dann sind es also diese luziferischen Imaginationen. Und da unten kommt es halt ganz ins Animalische. Wenn ich nur mehr ins Berechenbare gehe, wenn ich mir nur mehr das Berechenbare herausfalle, sozusagen, wenn ich nur mehr das Ding.
Und in der Mitte ist das Menschliche.
Genau, also das ist die Vereinigung von beiden. Beides zu können und beides von einem ins andere jederzeit wechseln zu können. Es sogar irgendwie parallel miteinander haben zu können. Also in der Imagination, die ich erlebe, zugleich auch das erleben zu können. Weil dann kann ich auch reden darüber in einer vernünftigen Weise. Dann bin ich bewusst auch in der Imagination, da ist uns Träume nur in der Imagination. Das heißt, sie hat trotzdem den sehr verschwommenen Charakter und ich sage, sie ist schön oder irgendwas und sie ist bewegt und sie ist lebendig, aber ich fasse sie nicht wirklich. Weil es gibt ja nicht nur Dreiecke, es gibt was anderes auch noch. Also, und die Imagination von was anderem ist eben anders. Ist auch schön vielleicht. Aber ich sollte dann schon halt wissen, ist es jetzt eine Dreiecksimagination oder vielleicht ganz was anderes. Weil sonst ist es einfach eine bunte Farben, die erfreuen, aber unverstanden einfach. Und das geht es aber in der Anthroposophie, um das geht es im Rosenkreuzertum, eben genau diese beiden Dinge zusammenhalten zu können. Und das heißt eben auch, das ganz bis zu diesem Absterbensprozess, zu diesem Kristallisationsprozess eben auch es bringen zu können. Darum müssen die Könige sterben. Das ist ein notwendiger Schritt in dem Ganzen drinnen, weil sonst bleiben sie immer in dem mehr luziferischen Umhängen. Also es muss bis da ganz runtergehen und dann muss das, es bleibt dann nicht mehr das über und das muss jetzt neu belebt werden. Also das ist das Kunstwerk, um das es geht. Und da gibt es ganz typische Stufen bei den Alchemisten auch, um den Stein der Weisen herzustellen. Und im Grunde ist das alles der Stein der Weisen. Wie verwandle ich mich so, dass ich... Einmal zumindest, das ist die erste Stufe, da gibt es ja noch weitere, aber das ist einmal eine wichtige Stufe.
Das kommt ja bei Goethes Faust so schön vor, und wenn sie den Stein der Weisen hätten, ja,
der Weise mangelte dem Stein, ja genau. Genau, würden sie gar nichts anfangen damit. Stein der Weisen ist sowieso eine sehr spannende Geschichte. Es ist eine spannende Geschichte insofern, man kann eigentlich ja ganz genau sagen, was der Stein der Weisen ist, wenn man es weiß. Es ist der Kohlenstoff. Weil der Kohlenstoff ist der Wunderstoff auf Erden, der eigentlich alle diese Formen empfangen und festhalten kann. Weil, also bis in die chemische Substanz hinein. Weil der Kohlenstoff ist der einzige, der praktisch unendliche Gestaltungsmöglichkeiten in den chemischen Verbindungen zulässt. Von den, weiß ich nicht, 140 Millionen Verbindungen, die man kennt, und das ist ein Bruchteil von denen, die es in der Natur gibt, mit Sicherheit, sind praktisch 98 bis 99% Kohlenstoffverbindungen. Weil da ist keine Grenze. Es können sich tausende Millionen Kohlenstoffatome zusammenhängen, ein paar andere noch dazu. Da ist nirgendwo eine prinzipielle Grenze. Wenn man nur annimmt, dass die DNA-Moleküle in jedem Zellkern drinnen. Wenn man die DNA, die menschliche DNA zusammenlegen würde, es ist also im Zellkern ja auf einzelne Chromosomen aufgeteilt, aber wenn ich die zusammenlege, hat ein DNA-Molekül eine Länge von 2 Meter. Das muss man sich vorstellen. Und aus diesen winzigen Dingen, also die und da ist unendliche Gestaltungsmöglichkeit drinnen, die festgehalten wird. Also der Kohlenstoff, der Stein der Weisen ist das, diese Gestaltung, die aus der lebendigen Imagination kommt, im Stofflichen festhalten zu können und dort zur Verfügung zu stellen. Und wenn es weitergeht, und das ist eben im Lebendigen der Fall, auch so zu sein, dass es jederzeit wieder umwandelbar ist in eine andere, sozusagen kristallisierte Form. Das geht von Form zu Form weiter. Also es bleibt nicht stehen, sondern es kristallisiert und geht sofort wieder, löst sie auf und wird zur nächsten Form.
Den Diamanten kann ich dann nur mehr zerreiben.
Beim Diamant bleibt stehen, natürlich. Dort bleibt es bis zu einem gewissen Grad stehen. Wenn es wirklich hundertprozentig stehen bleiben würde, also das wäre dann der Fall, wenn das Kristallgitter des Diamanten völlig perfekt ist.
Lupen rein,
kein Einschluss und wirklich nicht einmal ein einziges Fremdatom drinnen, das die ganze Sache stört. Nur dann würde dieser Diamantkristall beim winzigsten Lufthauch in 1000 Stücke zerspringen, weil er kann selbst der geringsten Kraft nicht mehr ausweichen oder nicht mehr anders ausweichen, als dass er einfach zerbröselt. Weil wenn er im Kristallgitter, wo er eine Fehlstelle drinnen ist, also wie etwas, da fehlt was. Wenn da jetzt ein Druck drauf kommt, dann kann sich das da rüber verschieben, das hat Platz. Ja. Und dadurch kannst du den Druck ausweichen. Es ist in sich elastisch bis zu einem gewissen Grad. Auch so etwas Hartes, nämlich wie der Diamant. Das kann ich natürlich nicht wie ein Gummiball zusammendrücken, aber trotzdem, er kann einer einwirkenden Kraft ausweichen. Wenn er völlig perfekt ist, kann er nur dadurch ausweichen, dass er zerspringt. Also er hat keine innere Bewegungsmöglichkeit mehr.
Auch wieder ein schönes Zeichen.
Ja. Und das zeichnet die Stoffe des Lebendigen aus, dass sie einerseits diese, wie soll ich sagen, strukturbildende Kraft haben, das heißt Formen aufzufangen und festzuhalten, aber trotzdem beweglich genug sind, dass sie die Formen sich immer wieder umgestalten können, bis zu einem gewissen Grad, das ausweichen können, sie verändern können, aber wieder nicht ins ganz Nebulose hinein, sondern doch gewissen Strukturpfaden folgen. Da kommt man sehr in das Geheimnis des Lebens hinein und das ist eigentlich gemeint mit dem Stein der Weisen. Und der Kohlenstoff ist sozusagen real genommen in der äußeren physischen Welt, ist der geeignetste Stoff dafür, um das auszubilden. Und bis zu diesem reinen Schwarzen muss der Alchemist einmal ja zuerst gehen. Also er muss, wenn er einen Stoff verwandeln will, geht er bis zu dem Schwarzen. Daher ist ein erster Schritt immer die Schwärzung, die man nennt die Schwärzung. Da wird es eigentlich in den Kohlezustand übergeführt und der wird dann wieder neu belebt, neu verändert und so weiter.
Ja, wenn ich jetzt also materiell die Leichen da verbrenne, ja, bleibt eh Kohle über.
Da ja, genau.
Wird sie schwarz.
Genau. Wir werden das dann auch sehen, dass das auch genauso passiert, weil jetzt haben wir mal diese goldene Kugel da, die gefüllt ist mit dem, was aus dem Brunnen gekommen ist. Eine rötliche Flüssigkeit, die herausgeronnen ist und die sehr, sehr schwer ist, interessanterweise. Also sehr sehr der Schwerkraft unterliegt mit einem Wort, also was sehr Irdisches eigentlich ist. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit dem weiter? Also jedenfalls, die Kugel wird hinausgetragen, der Brunnen wird auch wieder entfernt und dann wird oben die Luke geöffnet und sie steigen also auf die nächste Etage hinauf. Und als sie dort hinaufkommen, sehen sie, dass die Kugel an einer schweren Kette, aufgehängt ist. Und der Raum ist jetzt speziell gebaut, dass er viele Fenster hat rundherum. Und zwischen jeweils zwei Fenstern gibt es eine Tür. Allerdings die Tür führt nirgendwo hin, sondern wenn man sie aufmacht, kommt ein Spiegel zum Vorschein. Also hinter der Tür ist ein Spiegel. Und die ganze Geschichte ist also sehr kunstreich gebaut, sodass das Sonnenlicht, das durchs Fenster hereinkommt, von den Spiegeln aufgefangen werden kann, auf die anderen Spiegeln verteilt wird und zum Schluss konzentriert wird in der Mitte des Raumes, wo die Kugel hängt. Und das heißt, die Kugel wird jetzt vom Sonnenlicht erhitzt, beleuchtet erstens einmal, also es wird sehr deutlich geschildert, dass sie jetzt selbst mindestens so gleißend ist wie die Sonne, weil von allen Spiegeln, von allen Seiten kommt das und außerdem wird sie heiß, sie wird also aufgehitzt, erhitzt. Und das geht jetzt auch eine Weile so, dass es erhitzt wird, bis dann die Jungfrau Alkimia meint, jetzt genügt es, das ist um 7 Uhr, exakt um 7 Uhr, wird genannt, in der Früh, ja, in der Früh, ja.
Hat schon die Sonne geschienen,
zeitig aufgegangen. Ja, ist zeitig aufgegangen, ist offensichtlich zeitig aufgegangen. Naja, Sonnenaufgang kommt natürlich von Jahreszeit an, aber 6 Uhr vielleicht oder was. Also es ist die Morgensonne. Es ist ganz offensichtlich die Morgensonne, aber es ist sehr, sehr gleißend trotzdem das Ganze. Also verstärkt eben durch die Spiegel. Und ja, man sagt dann jetzt, sehr Jungfrau Alkimia sagt, jetzt ist es einmal genug, jetzt muss die Kugel wieder abkühlen und in der Zwischenzeit kann man frühstücken. Also wird jetzt gefrühstückt, eher karg auch. Also ein eher philosophisches Frühstück, wie sich der Christian Rosenkreuz ausdrückt. Diese Bewirtung war wieder recht philosophisch und so kamen wir nicht in die Versuchung, unmäßig zu sein. Doch litten wir auch keinen Mangel.
Das muss man merken, philosophisches Essen.
Genau. Ja, genau. Und das eben geschah um 7 Uhr und die Kugel eben. Also hier darf ich wohl sagen, dass ich an diesen Spiegeln den wunderbarsten Anblick erlebte, den die Natur jemals ans Licht gebracht hat. Denn an allen Orten schienen Sonnen und doch schien die Kugel in der Mitte noch heller, sodass wir ihr Licht ebenso wie die Sonne selbst nicht einen Augenblick ertragen konnten. Endlich hieß die Jungfrau die Spiegel wieder verdecken und die Fenster schließen, um dadurch die Kugel wieder ein wenig abkühlen zu lassen. Dies geschah um 7 Uhr. Also offensichtlich ist da jetzt ein wichtiger Prozess passiert mit dem Inhalt der Kugel, wo also diese aufgelösten Leichname sind oder was halt daraus geworden ist. Und nach dem philosophischen Frühstück ist die Kugel genügend abgekühlt und wird von der Kette gelöst, auf den Boden gelegt. Und jetzt fragt man sich, ja, wie kommen wir jetzt rein in diese Kugel? Die ist nämlich bis auf den kleinen Einlass, wo die Flüssigkeit hineinkommen ist, scheint die aus einem Guss zu sein und ist doch ziemlich hart. Also wie kommt man jetzt einmal rein in das Ganze? Also überlegen sie hin und her und schließlich entscheiden sie sich dafür, dass ein scharfer Diamant das beste Werkzeug sei. Da ist schon wieder versteckter Kohlenstoff natürlich drinnen. Also ein scharfer Diamant, der ist geeignet, diese Sonnenkugel sozusagen zu öffnen. Und jetzt findet man aber keine rote Flüssigkeit mehr drinnen, sondern ein weißes Ei. Ein weißes Ei. Schneeweißes Ei. Ein besonders großes, ja, die Kugel war nicht klein. Und die Jungfrau Alchimia ist sehr besorgt, ob die Schale auch nicht zu weich ist und also ob das wirklich schon alles ausgereift ist sozusagen. Und die ganzen Alchemisten stehen also um das Ei herum, ganz stolz, als hätten sie es selbst gelegt. Ja, also sind ganz glücklich.
Menschlich.
Genau. Sie sind sehr glücklich mit ihrem Ei. Aber die Jungfrau Alchimia lässt es auf jeden Fall wieder hinaustragen. Also immer wenn sie was Schönes gemacht haben, geht es einmal hinaus, wieder durch eine Türe. Und selbst Christian Rosenkreuz hat jetzt keine Ahnung, ob die da draußen etwas machen mit dem Ei. Er sagt, er glaubt aber nicht, aber jedenfalls ist es weg. Und dann müssen sie wieder eine Viertelstunde warten. Also das wiederholt sie immer wieder. Das ist also offensichtlich ganz wichtig, diese Ruhephase, die durchgemacht werden muss, wo auch Ungewissheit herrscht. Mhm. Weil sie wissen jetzt nicht, hat das einen Erfolg gehabt und was wird als nächstes notwendig sein. Sie wissen nur, es sind noch einige Stockwerke zu bewältigen. Mehr wissen sie nicht.
Naja, fünf noch, ne? Wenn sie
Stockwerke
sind.
Also,
noch nicht einmal in der Mitte sind sie.
Sie sind noch nicht einmal in der Mitte, nein.
Also weil die Verzweiflung fehlt noch.
Ja, das ist, sagen wir mal, verzweifelt sind sie noch nicht.
Ein bisschen neugierig
sind sie. Nein, jedenfalls nach einer Viertelstunde wird prompt das dritte Loch geöffnet oben und sie gelangen also in das vierte Stockwerk jetzt hinauf. Und eben wieder mit Leiter, Seil oder Flügel, je nachdem. Und dort gibt es jetzt wieder einen Kessel aus Kupfer, aber einen viereckigen Kessel. Und zwar ist der mit Sand gefüllt und da liegt das Ei drinnen. Und der Kessel wird von einem schwachen Feuer erwärmt. Also offensichtlich wird das Ei jetzt dort ausgebrütet, wird warm gehalten, genau. Also in so einem Sandbad warm gehalten, das haben die Alchemisten da Marienbad genannt zum Beispiel. Und Marienbad deswegen, weil die Erfinderin dieses Sandbades war eine Alchemistin namens Maria. Die gab es wirklich, also, und da sind ein paar Schriften überliefert, das ist so, ich schätze so 200 nach Christus, aber in der Größenordnung, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber nach der heißt das Marienbad, also da konnte man ihn wirklich so gelinde erwärmen auch und
so also der Gnosis hat schon, haben schon alchemistische Praktiken gehört.
Ja. Also da zu der Zeit sind die Anfänge auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch ein bisschen später. Nein, vielleicht liege ich ganz daneben. Schauen wir noch.
Wo
schaust du
nach?
In
Wikipedia oder wo?
Ich glaube, ich habe sogar im Antar Wiki. Ja. Wenn nicht, schau. Marienpartner sicher heute, ist klar. Gehört jetzt auch die Alchemisten dazu. Die Alchemistin Maria. Nur da steht jetzt nicht wann. Also im ersten, zwischen dem ersten und dritten Jahrhundert hat sie in Alexandria, ja, in Nordafrika gelebt. Also stimmt das so ziemlich, ja. Also war eine Jüdin.
Alexandria.
Also. Naja, dort haben sie viele, das war ein gewaltiges geistiges Zentrum zu der Zeit. Also eigentlich das geistige Zentrum, kann man sagen. Da ist vieles an Impulsen entstanden.
Ägyptischen Einwohnern.
Ja, auch, aber dort hat sich eben alles versammelt. Da waren griechische Philosophen, da waren Römer dort, da waren aber Juden auch dort, da waren Ägypter dort. Also da ist wirklich alles zusammengestreckt. Also Alexandria war ein Blüteort. Ich meine, das sind halt einige der Dinge, die letztlich von den Alexanderzügen übergeblieben sind, dass die griechische Philosophie überall dorthin getragen wurde und sie mit den lokalen Traditionen und Erkenntnissen aber sehr gut verbunden hat. Also da spielt jetzt dann rein das alte ägyptische Mysterienwesen, es kommt die griechische Philosophie dazu, es kommt der Hintergrund des Alten Testaments irgendwo durchs Judentum dazu, und das sind so Impulse, aus denen dann die Gnosis eigentlich entsteht, die richtige. Und die hat alle diese Hintergründe. Und wo dann das Christentum noch hineinkommt, also in den Nachklang dieser Strömung.
Die arabische Strömung
dann hineinkommt. Also das ist sehr stark. Ja, und auf diesem Kessel steht jetzt auf allen vier Seiten steht irgendwas drauf. Also auf der ersten Seite stehen eine ganze Menge Buchstaben, die man als Buchstaben erkennt, die aber bis jetzt nicht enträtselt sind. Obli-to-bit-mi-li. Kanti-volt-bit-to-gold. Nichts verstehen. Hier und da sind Punkte dazwischen auch noch. Also, dann auf der zweiten Seite wird schon etwas besser, also es ist alles in Lateinisch wahrscheinlich, beim ersten Spruch kann man es aber nicht sagen, es haben sie einige versucht, irgendwas hineinzulesen, aber es bringt nicht. Also auf der zweiten Seite steht, wenn man es ins Deutsche übersetzt, Gesundheit, Schnee und Lanze. Interessant. Auf der dritten wird es schon etwas verständlicher, da steht also lateinisch fiat, es werde, also das Schöpfungswort sozusagen, fiat lux, also da bei der, in der lateinischen Übersetzung der Schöpfungsgeschichte, es werde Licht. Und auf der Rückseite, also auf der vierten Seite, da steht jetzt eine ganze Inschrift, und die lautet ganz deutlich, also auch ins Deutsche übersetzt, was Feuer, Luft, Wasser, Erde unserer König und Königinnen heiligen Aschen nicht entreißen konnten, hat die treue Schar der Alchemisten in dieser Urne gesammelt. So steht es. Also damit ist das gemeint, was in dem Ei eigentlich verblieben ist. Weil das ist ja der Rest, der da übergeblieben ist.
Ich würde sagen, für jede Seelenhaltung etwas.
Ja, ja. Also die Frage ist jetzt, genau, der Christian Rosenkreuz rätselt jetzt noch, ob dieser letzte Spruch eben, ob damit der Sand oder das Ei gemeint war, mögen die Gelehrten erörtern. Ich tue das Meinige und lasse nichts unerwähnt. Also er ist sich auch nicht ganz sicher, was jetzt so genau gemeint ist. Also jedenfalls ist dann das Ei fertig und wird herausgeholt. Und sie brauchen es aber auch nicht irgendwie öffnen, weil es rührt sich schon was drinnen und es pickt ein Vogel von drinnen, es kommt also ein Vogel heraus. Und der ist recht, recht lebenslustig und obwohl er also noch ziemlich ja, verklebt ausschaut, zerzaust, ist also ziemlich umgestaltet und vor allem blutig. Also er schaut ganz blutig aus. Also es zählt jetzt nicht gerade zu den Schönlingen. Und er ist auch sehr, sehr ungebärdig. Also lebenslustig ist eigentlich eine Untertreibung, also er ist ziemlich wild. Und also so ganz mit der Reinheit ist es noch nicht da. Und sie setzen ihn dann auf den warmen Sand, also dass er da ein warmes Platz hat, schön. Und die Jungfrau befiehlt aber, ihn unbedingt anzubinden, ehe man ihm zu essen gibt, weil wenn man ihm irgendwas zu fressen gibt, jetzt, da wird er noch wilder werden. Also das, also so geschieht es auch. Und man gibt ihm auch Nahrung. Und die Nahrung, von der vermutet der Christian Rosenkreuz, dass sie bestimmt nichts anderes war als das Blut der Enthaupteten. Also das Blut wurde auch extra aufgefangen und mit dem wird...
dieser rote Saft.
Ja. Aber jetzt wird er noch extra, also mit dem Blut, das offensichtlich irgendwie da wie verflüssigt wurde oder was. Er sagt also, es war das vermutlich also das Blut der Enthaupteten mit präpariertem Wasser wieder flüssig gemacht. Und davon gedeiht er aber jetzt prächtig und wächst also sehr schnell vor ihren Augen. Das geht also ziemlich zügig. Und dabei biss und kratzte er so bösartig, dass wenn er einen zu fassen bekommen hätte, er wohl bald mit ihm fertig geworden wäre. Also er ist jetzt ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, dieser wachsende Vogel. Und außerdem ist er jetzt ganz schwarz und wild. Mhm. Schwarz, also ganz schwarz gefedert. Und
zuerst haben wir ein bisschen grau vorgestellt.
Ja, genau. Also jetzt er wird da sicher erst jetzt so richtig schwarz. Also je böser und wilder da wird, desto schwärzer wird er. Und was tut man jetzt? Man bringt ihm eine zweite Speise. Vielleicht das Blut einer anderen königlichen Person. Also nicht jedes Blut wirkt gleich offensichtlich als Nahrung. Und tatsächlich, das wirkt jetzt irgendwie anders, weil auf dieses Blut oder was immer diese Nahrung sein möge, verliert er seine schwarzen Federn und wird ganz weiß, bekommt ganz neue schneeweiße Federn. Also jetzt haben wir einen schneeweißen Vogel. Das sind typische Symbole für so alchemistische Schritte, also von der Schwärzung haben wir schon gesprochen, die kommt jetzt da vor. Und nach entsprechender Reinigung und Verfeinerung kommt es zur sogenannten Weißung. Das ist jetzt da angedeutet durch die weißen Federn. Das ist auch am zweiten Tag, wo er sich auf die Reise gemacht, schon angedeutet gewesen mit dem schwarzen Raben, der weißen Taube das Brot weggefressen hat. Da ist das Bild schon irgendwo leise angedeutet. Und er wird auch etwas zahmer und umgänglicher. Und dennoch trauen sie sich aber noch nicht, ihn loszubinden, also sie passen lieber noch ein bisschen auf. Und es muss noch eine dritte Speise kommen. Und von dieser dritten Speise heißt es jetzt so, von der dritten Speise färbten sich seine Federn so schön, dass ich mein Lebtag noch keine so schönen Farben gesehen hatte. Er war jetzt auch überaus zahm und zutraulich, sodass wir ihn mit Einwilligung der Jungfrau losbanden. Also jetzt passt es, also jetzt zeigt er sich in seiner vollen Farbenpracht. Das ist jetzt auch ein interessanter Schritt, der bei den Alchemisten zwiespältig beurteilt wird. Also allen gemeinsam, praktisch allen alchemistischen Werken ist gemeinsam, es fängt mit der Schwärzung im Wesentlichen an, vorbereitende Schritte natürlich, aber ein erster Hauptpunkt ist die Schwärzung, dann kommt die Weißung und dann die Gelbung, zumindest bei den älteren Schriften, oder wenn die schief geht, dann gibt es die sogenannte Cauda Pavonis. Was heißt das? Die Cauda Pavonis ist nichts anderes als der Pfauenschwanz. Der Schill in allen Farben schillernde Pfauenschwanz. Das heißt, die Substanz wird dann schillert in allen Farben und das wurde anfangs zumindest als schlechtes Zeichen gewertet. Vor allem, wenn diese schillernden Farben bleiben, dann geht der Weg nicht weiter zum Stein der Weisen. Interessanterweise ist es in späteren Werken dann so, dass das eher positiv gedeutet wird, dieses Entstehen der Farben. Und das scheint hier auch angedeutet zu sein, dass das also ein positives Ereignis ist. Bis dann die letzten Schritte kommen. Aber es sind jedenfalls Bilder, die aus dem Alchemistischen herauskommen. Und jedenfalls der Durchgang durch dieses Farbenspektrum, der scheint jedenfalls notwendig zu sein. Also das heißt, selbst wenn die Zitrinitas, die Gelbung, das Richtige sein sollte, dann geht das üblicherweise auch zunächst einmal durch so ein buntes Farbenspiel durch.
Ja, es ist irgendwie logisch, es muss ja, jede Farbe muss ja vertreten sein.
Ja, ja.
In der Entwicklung. Ja.
Ich meine, es ist ja das Interessante auch, also wenn man sich die Schwärzung und die Weißung hernimmt, wenn man es nach der Farbenlehre hernimmt, also Licht und Finsternis, aus dem Zusammenspiel von Licht und Finsternis entstehen die Farben. Also das heißt, die zwei sind einmal die Voraussetzung, dass als nächstes die Farben entstehen und dann kann man sagen, okay, das Weiß, das nur sehr wenig durch Schwarz verdunkelt wird, färbt sich ins Gelbliche hinein. Dann wären wir bei der Zitrinitas und wenn es dann noch weitergehen würde, noch mehr verdunkelt wird, dann kommt es zur Errötung, dann geht das Gelbe über Orange ins Rot über. Und das ist auch bei den Alchemisten oft beschrieben, bei der Herstellung des Steins der Weisen, dass an die Zitrinitas sich anschließt die Errötung. Die Errötung ist dann die Vollendung eigentlich. Also
wie hast du das genannt? Kauderwäsch?
Kauderpavonis. Kauder heißt Schwanz und Pavonis,
Also der Pfau?
Ist der Pfau, ja.
Richtig,
ja.
Kauderpavonis. Es ist ja, wie soll ich sagen, sehr greifbar, ne?
Ja.
Diese Bilder oder diese Namen. Zitrinitas von Zitrone nämlich.
Ja, genau. Ja. Genau. Genau. Das sind einfach die lateinischen Begriffe.
Das ist ja nur eine Stufe.
Das ist eine Stufe, ja, das ist eine Zwischenstufe.
Bitte weiter.
Beim Goethe ist auch der, er erschien da auf die mit bunten Farben die junge Königin im Glase, hier war die Arznei. Das ist auch also. Ist ein ähnliches Bild, ja. Also da entsteht was viel Farbiges. Ist sicher auch bei der alchemistischen Handhabung, die man gemacht hat, sicher was Vielfarbiges tatsächlich auch entstanden. Nur trotzdem ist die äußere Handhabung immer nur das Bild für den inneren Prozess, in Wahrheit. Der ist das eigentlich Wichtige, dass ich anhand der äußeren Tätigkeit innerlich mich verwandle, aber natürlich auch, dass draußen das zumindest ein guter Arzneistoff oder irgend so etwas wird. Also der Gedanke heute der Alchemisten ist der, und der müsste eigentlich in der Zukunft wieder halt in neuer Form, nicht in alter Form wie damals, aber in neuer Form für die Wissenschaft kommen, dass man sagt, das, was ich da tue im Labor, wo ich forsche oder was ich da experimentiere, darauf hat einen Einfluss, wie ich innerlich beschaffen bin. Und das hat eine Wechselwirkung. Und das ist nicht egal, mit welcher Gesinnung ich das mache, sondern in meiner Verantwortung steht es, also eine entsprechende Gesinnung auch zu haben. Und das hat einen Einfluss.
Es geht um die Heilung.
Ja, klar.
Und, sowohl innen als auch außen.
Und schon allein, wenn ich nur hernehme, Zubereitung homöopathischer Arzneien, wo jetzt da dauernd gewettert wird, das ist ja im Moment so ein Sturmlauf da von Ärztekammer und Ding. Und also es geht aus von der Meduni. Das ist Scharlatanerie und das gehört eigentlich verboten und gehört aus den Apotheken heraus und weiß Gott was alles. Aber der Punkt ist, die Zubereitung einer homöopathischen Arznei hängt natürlich tatsächlich sehr stark davon ab, wie sie gemacht wird. Also weil der entscheidende Schritt, der die Wirksamkeit erhöht oder vermindert, ist das Verschütteln. Also es wird so gemacht, man nimmt die Urtinktur, dann wird's verdünnt. Ja. Dezimalverdünnung zum Beispiel aufs Zehnfache, also dann habe ich eine D1-Verdünnung und dann wird es wieder etwas davon genommen und wieder aufs Zehnfache verdünnt und so geht es weiter, dann habe ich die D2 und so geht es weiter. Und bei jedem Mal ist das Wichtige das Verschütteln. Das Verschütteln ist das, was nämlich die Lebenskräfte, und was sind die Lebenskräfte? Sie sind eben Formbildekräfte eigentlich, halt nicht nur dreiecksbildete Kräfte, sondern viel komplexere auch. Die werden dem Lösungsmittel übertragen. Also in der Homöopathie zum Beispiel Alkohol-Wasser-Gemisch ist es meistens oder halt verrieben, da der Milchzucker ein guter Träger ist. Nämlich deswegen auch ein guter Träger, weil das sowohl Wasser als auch der Milchzucker innerliche Formen bildet oder diese Formen aufnehmen kann. Mhm. Und die werden, die sind also namentlich in dem Alkohol-Wasser-Gemisch, wären die überhaupt nicht stabil. Die würden sehr schnell zerfallen wieder, tun sie auch. Aber durch den Schüttelungsprozess kommt da eine Dynamik in das ganze System hinein, die Formen immer wieder regeneriert. Die werden also dynamisch aufrechterhalten. Und das heißt, in dem Prozess geht aber sehr wohl ein, ob das maschinell geschüttelt wird, einfach, kann ich auch machen. Ich meine, eine gute Sache ist zum Beispiel lemniskatisch schütteln und solche Sachen. Das kann ich natürlich maschinell machen, ist eh klar. Aber ist ein Unterschied. Ist natürlich ein Unterschied. Und auf das haben die Alchemisten also das Hauptaugenmerk gelegt, dass diese Wechselwirkung da ist zwischen dem, wie ich innerlich bin und was mit dem Stoff passiert. Und umgekehrt auch, also da ist die Wechselwirkung da. Also das heißt, die hatten ein sehr starkes Bewusstsein dafür, wie hängt das seelisch-geistige mit dem ätherisch-stofflichen zusammen. Ätherisch-physisch-stofflichen zusammen. Wie?
Ja, die Menschen früher haben ihre Kraft auch ganz anders gespürt als wir heute.
Ja, natürlich.
Für den war das wahrscheinlich selbstverständlich, dass wenn er es in die Hand nimmt, dass das eine Wirkung hat.
Ja. Absolut. Ich meine, wobei es natürlich dann auch schon da den Missbrauch gab und viele Scharlatane gab. Also, weil es ist trotzdem, selbst diese Zeit ist ja schon trotzdem schon lang vom Materialismus angenagt, trotzdem schon. Also, wenn ich denke, dass das, gerade wenn es so in die Schwelle zur Neuzeit darüber geht, kommt das schon sehr stark raus in Wahrheit. Also gerade dort, wo es am fortschrittlichsten war in der äußeren Wissenschaft, ist es schon sehr, sehr ins rein Materialistische gegangen und eben nicht zu erkennen, den Geist im Materiellen. Das ist das Problem. Ja. Der Punkt ist, dass der Materialismus ja absolut seine Berechtigung hat. Er ist überhaupt nicht falsch. Nur das, was uns die Naturwissenschaft heute zeigt, ist eben nur der geistlose Teil. Und wo der Geist drinnen wirkt, das erkennen sie nicht. Sie erkennen es nicht. Und das ist der Punkt, weil eigentlich ist das Materielle das reifste Geistige im Grunde. Und das wird nicht erkannt. Die Alchemisten haben genau das erkannt und haben daher erkannt, dass diese Wechselwirkung ja. da ist.
Aber da fällt mir ein dazu, ja, wenn der Mensch ein geistiges Wesen ist, dann erkennt er natürlich das, was er eh ist, am allerletzten.
Ja.
Das Fremde erkennst.
Ja? Ja.
Also, was eben nicht mehr Geist ist.
Ja, genau. Genau. Dem stellen wir uns gegenüber. Das ist genau der Punkt. Und die Alchemisten haben versucht, dem nachzuspüren, und zwar wirklich sehr konkret. Und da spielen eben die vier Elemente natürlich auch wesentliche Rolle, weil der Übergang ins Geistige geht zum Beispiel immer über die Wärme, übers Feuer. Dort ist der Übergang. Also im festen Irdischen, das ist natürlich schon ein praktisch fertig kristallisierter Zustand. Das ist das fertige Dreieck. Wenn ich ins Wasser gekommen, komme ich schon in mehr Kreisbewegungen, fließende Bewegungen. Also da habe ich solche Formen, von mir Spiralformen, solche Bewegungen drinnen und vielleicht auch gegenläufige Bewegungen. Genau. Also, aber trotzdem sind es noch Formen sozusagen, aber es sind eine andere.
Fischformen
und solche Sachen. Na, dann komme ich ins Luftige, na, dann komme ich schon in eine ziemliche Nebelwolke rein und im Feurigen ist aber jetzt wirklich der Übergang bereits ins nicht mehr Materielle, sondern
weiß verbrannt.
Was? Ja. Da bleibt vielleicht der Asche zurück, das wäre dann wirklich Dreiecksform sozusagen, also kristallisiert, aber das Eigentliche ist dann ins rein Ätherische übergegangen. Weil Feuer gibt es zwei Seiten, physische Seite, die sich wirklich äußerlich fühlbar als Wärme kenntlich macht, oder es geht ins Ätherische über. So ein Übergang ist immer da.
Da wird es dann bläulich, also die ganz heißen Flammen, wo es diese schon auflösen,
ja.
Sind ganz blau. Eine herrliche Farbe.
Ja, richtig, die heißen sind ganz blau. So ist es. Die kalten sind vor allem deswegen so gelblich-rötlich, weil da eigentlich ein Rost drinnen ist. Mhm. Kohlenstoff, der glüht.
Ja.
Der färbt es nämlich eigentlich. Ja, das kann man bei jeder Kerze genau sehen. Oder bei einem Gasbrenner, wie man es im Labor oft hat, der hat ja. So Luftlöcher, wo die Luft zu viel ist. Wenn die zuhält, hat zu wenig Luft gekriegt, fängt sofort viel größer zu werden, hat zu flackern und sie leuchtet. Und sie rust vor allem ganz stark. Wenn ich wieder viel Luft reingeht, ist sie fast unsichtbar. Gleich ins Blaue wird fast unsichtbar. Aber da gibt es also diese Übergänge in der Wärme. Also zum Beispiel auch wenn Eis schmilzt. Es nimmt Wärme auf und die Temperatur erhöht sich nicht. Erst bis das Eis geschmolzen ist, komplett oder ziemlich komplett. Aber die längste Zeit habe ich da schon flüssiges Wasser und noch Eis drin und das hat exakt 0 Grad. Und erst wenn es ganz, ganz flüssig geworden ist, dann beginnt die Temperatur wieder zu steigen. Das heißt, die Wärme verschwindet eigentlich in Wahrheit, aber sie zeigt sich dadurch, dass das jetzt eine andere, beweglichere Gestalt annimmt. Ich meine, physikalisch erklärt man, gut, das steckt jetzt in der Bewegungsenergie der Moleküle drinnen. Aber die Wärme als Phänomen ist verschwunden aus dem Physischen.
Wenn ich vollstimmig sage, dann sagt man, ja, das Eis kühlt das Wasser, solange halt, bis das Eis weg ist.
Ja, könnte man so irgendwie sagen, ja.
Aber mit der Energie aber hat sich erreicht, dass die wohin ist.
Jedenfalls ist es als Wärme nicht fassbar dann irgendwo, also die verschwindet. Umgekehrt, was man im Winter schon merken kann oft, wenn es schneit, wird es wärmer. Und das liegt nicht nur an einer klimatischen Änderung jetzt, sondern da hängt es stark zusammen mit der Kristallisationswärme der Schneekristalle. Weil so wie ich Wärme brauche, um Schnee zu schmelzen, so wird Wärme frei, wenn flüssiges Wasser kristallisiert. Dann wird Wärme frei. Also da entsteht einerseits die klare Form, beim Schneekristall ist das eh eigentlich die 6 Sterne, wenn wir es erdrücken. Mhm. Ja. Die Kristalle haben immer die 6-strahlige, also in Einzelfällen ganz primitiv gebaut, es kann sogar Dreiecke geben. Mhm. Das ist aber ganz selten, dann ist er nicht sehr ausgebildet. Aber ansonsten steht immer der 6-Stern dahinter. Der kann dann natürlich noch 100.000 Variationen haben, aber die 6-strahlige Symmetrie ist immer dahinter. Also das heißt, was passiert da? Da fällt einerseits das Physische raus und die Wärme geht nach oben. Und wenn es schmilzt, dann verschwindet die Wärme und es verschwindet aber auch die Form. Und die geht jetzt ins Ätherische hinein, als Formbildekraft, also von dort, wo sie eigentlich herkommt. Und wenn es ins äußere Physische geht, zeigt sie sich einerseits als äußere physische Wärme, andererseits in Form der erstarkten Gestalt. Mhm. Das ist das eigentliche Tor, wo ich vom Physischen ins Ätherische komme. Im menschlichen Blut, Wasser hat bei etwa 37 Grad einen Umwandlungspunkt, wo Wasser die Struktur ändert, deutlich. Das kann man als Knick in der Wärmekurve feststellen.
Auch bei Kochsalzlösung.
Liegt es auch, wobei Kochsalzlösung das ein bisschen verändern kann, aber auch, weil Blut ist ja auch eine Kochsalzlösung eigentlich. Also, und das heißt aber, bei diesem Umwandlungspunkt bei etwa 37 Grad passiert genau da der Übergang hin und zurück, hin und zurück. Das heißt, immer wenn es ein bisschen unter 37 geht, kristallisiert was. Wenn es ein bisschen drüber geht, wird es ins Ätherische aufgelöst. Das ist der Prozess, spielt sich ununterbrochen da drinnen ab.
Also Menschen, die eine niedrige Körpertemperatur grundsätzlich haben, da ist ein Prozess, ein Faktor oder eine Tendenz nicht so kräftig.
Ja, genau. Mhm. Genau. Genau. Naja, weil das ist der Prozess, weil hinter dem, also im Prinzip ist das halt der Übergang vom Ätherischen ins Physische und umgekehrt. Also das ist das Tor. Aber dahinter steckt natürlich das Ich. Das übers Astralische bis ins Ätherische hineinwirkt und von dort ins Physische rauskommt oder wieder zurückgeht. Also das ist das Tor. Da, und das haben die Alchemisten gespürt einfach irgendwo instinktiv, dass da der Übergang ist. Daher immer wieder die Betonung auflösen, kristallisieren. Mhm. Oder im Weiteren dann hängt es ja mit dem Atmungsprozess zusammen, nämlich das Verdampfen und Verflüssigen wieder.
Sie müssen dann auch viel mit Körpertemperatur gearbeitet haben.
Ja, auch. Also es ist, das sind eben ausgefeilte Mischungen zwischen eben so Sachen wirklich mit Körpertemperatur. Manchmal sind auch wilde Zerstörungsprozesse auch notwendig, aber im Allgemeinen sind es diese sanften Bedingungen. Das sieht man ja da mit dem Sandbad, mit dem Marienbad, also wo da der Vogel jetzt ausgebrütet wird.
37 Grad kommt.
Ja, genau, sicher. Ja, sicher. Sicher liegt das dort. Und man hat er ja wirklich bei den Alchemisten also mit Pferdemist. Da findet der Gärungsprozess nämlich drinnen statt, der auch etwa 37 Grad erzeugt. Und da haben sie oft also die Gefäße mit ihren Substanzen zum Beispiel für 40 Tage in der Erde vergraben und geben mit dem Pferdemist. Und dann hat sich der Prozess drinnen vollzogen. Eben milde bei diesen.
Wenn da die Vögel draufkommen.
Ja, genau. Genau. Ja, also jedenfalls haben wir jetzt einen schneeweißen Vogel, dann hat er sogar noch die schönen Farben gekriegt und dann darf er losgelassen werden. Also nachdem die Kau der Baron ist, aber.
Und fliegt er hinauf.
Jedenfalls, es wird nicht näher beschrieben, auf jeden Fall ist jetzt Zeit, das Mittagsmahl aufzutragen und alle sind im Moment also sehr fröhlich. Ja. Ist klar, also es hat gut funktioniert. und das Mittagessen dauert also nicht allzu lang und vor allem wird der größte Teil der Zeit eh aufgewandt, um den Vogel dauernd zu füttern. Also der ist offensichtlich unheimlich gefräßig. Also der wird die ganze Zeit weiter gefüttert. Und dann geht's hinauf in den fünften Saal. Also in den fünften Stock hinauf. Also wir nähern uns jetzt immer mehr. Aber ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Also das Wichtige heute war das Ei, das ausgebrütet wird. Der Vogel, der herauskommt, der seine Farben wechselt von schwarz, weiß und bunt.
Zum Schluss. Die goldene Kugel.
Also. Und die goldene Kugel, genau. Also aus der goldenen Kugel, in der das Ei eben zunächst einmal entstanden ist. Also der Tag ist immer der sechste Tag, es geht um Stockwerk. Es geht um Stockwerk. Also das heißt, die Kugel.
Die war noch unten.
Die war noch unten. Aha. Die war noch unten. Dann wurde das Ei daraus befreit. Und jetzt im nächsten Stock, im vierten, das war im dritten Stock. Und im vierten Stock ist es jetzt auseinandergeschnitten worden. Und also die Kugel, dann war das Ei drinnen und aus dem Ei, also das Blödsinn, das war noch im dritten Stock und im vierten Stock wird das Ei jetzt im Sandbad ausgebrütet und dort kommt der Vogel heraus.
Also im vierten Tag immer einen dazugeben, weil er unten im Keller auch war.
Naja, das zählt schon als das erste Stockwerk sozusagen. Die Kelleretage, die ist schon die erste Etage. Dann war die zweite Etage, war das eben mit dem Brunnen, wo die Leichname aufgelöst wurden und wo diese Lösung in der goldenen Kugel aufgefangen wurde. Das spielt sich im zweiten Stock ab. Im dritten Stock wird jetzt diese Kugel aufgehängt und mit den Spiegeln, mit dem Sonnenlicht beleuchtet, erhitzt und so weiter. Dann gibt es das Frühstück. Nach dem Frühstück wird dann die abgekühlte Kugel auseinandergeschnitten und dann findet man das Ei drinnen. Und das Ei wird jetzt wieder hinausgebracht, offensichtlich hinauf in den vierten Stock und dort wird es im Sandbad ausgebrütet, das Ei. Und da schlüpft jetzt der Vogel heraus, der zuerst blutig ist und kratzt und nicht sehr schön ausschaut. Er wird mit Blut gefüttert, wahrscheinlich eben dem Blut der enthaupteten Königinnen und Könige oder einem davon. Er kriegt also schwarze Federn zunächst. Dann wird ihm eine zweite Speise gebracht, vermutlich wieder von einer königlichen Person, aber einer anderen offensichtlich. Dann fallen ihm die schwarzen Federn aus und er kriegt weiße Federn. Also es ist eine Reinigung passiert. Es ist die Weißung hat stattgefunden, die Albedo, wie es im Lateinischen heißt. Und das reicht aber immer noch nicht. Er ist zwar ruhiger und zahmer bereits geworden, aber sie lassen ihn immer noch nicht frei. Es ist immer noch angebunden, der Vogel. Und er kriegt noch eine dritte Speise und nach der wird er jetzt viel umgänglicher und zahmer und er bekommt vor allem diese schönen Farben, also die Cauda pavonis. Und da ist auch eben auch die Jungfrau einverstanden, dass er ausgelassen wird. Ja, und dann gibt es immer Mittagsmahl. Und nach dem Mittagsmahl geht es hinauf in den fünften Saal. Also da ist jetzt die Frage, wie geht es mit dem Vogel weiter?
Und das ist aber dann schon der sechste Tag, der fünfte?
Das ist alles der sechste Tag. Das ist alles der sechste Tag. Also sie sind angekommen auf der Insel. wurden zuerst also unten in das Laboratorium gebracht, wo sie geschlafen haben dann auch. In der Nacht hat der Christian Rosenkreuz...
Der erste Tag.
Ja, also das heißt, es ist am insgesamt fünften Tag der ganzen kümischen Hochzeit sind sie dort angekommen. Und am sechsten Tag ist jetzt also der Tag nach dieser Nacht im Turm und jetzt beginnt das Werk. Und das steigt jetzt auf, also vom Laboratorium, das sammelt der Alte die ganzen Gefäße mit den Substanzen, die Alchemisten dort hergestellt haben. Am Morgen bereits. Und dann geht es halt hinauf weiter. Also zweiter Stock mit dem Brunnen, dritter Stock, wo jetzt diese Kugel, die im zweiten Stock gefüllt wurde, wo die dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Das ist also der dritte Stock bereits. Der vierte Stock ist, die goldene Kugel wird aufgeschnitten, darin wird das Ei entdeckt, das weiße Ei, und aus diesem weißen Ei schlüpft der Vogel, der zuerst bösartig ist und kratzt und blutig ist, also irgendwie noch sehr, sehr ungebärdend aussieht. Dann kriegt er endlich schwarze Federn, ist aber immer noch ziemlich, ziemlich bös und wild und nicht zu zähmen und schaut sehr gefährlich aus. Vor allem nämlich dann, als er gefüttert wird, wird er nämlich noch wilder, also offensichtlich von dem Blut, mit dem er gefüttert wird, wird er ganz wild. Und er kriegt dann eine zweite Speise, offensichtlich auch wieder Blut der Enthaupteten, aber vielleicht von einer anderen königlichen Person. Dann wird er weiß. Und dann kriegt er offensichtlich noch eine feinere Nahrung, feineres Blut, und dann kriegt er diese schillernden Farben. Und dann ist es Zeit zum Mittagessen. Und das ist am sechsten Tag aber jetzt.
Es ist noch Zeit.
Es ist noch Zeit, ja, es ist noch Zeit für die nächsten Stockwerke an dem Tag, ja. Also, und eben, dass es der sechste Tag ist, hat die symbolische Bedeutung eben, dass am sechsten Tag in der Schöpfungsgeschichte der Mensch geschaffen wurde. Und hier soll er umgeschaffen werden. Also darum hängt es mit dem sechsten Tag hier zusammen.
Dankeschön.
Gerne. Wir werden das eh immer, man muss das öfter wiederholen, also ich muss das selber immer wiederholen, dass man die Bilder langsam gegenwärtig kriegt.
Wir haben ja einen geistigen Ursprung und
ja.
Da führen wir am schwersten.
Die sind etwas schwierig, ja.